Ruhe, bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Morgen, Herr Huber.
Ja, guten Morgen, Herr Lütte. Die anderen, die sind von gestern noch da, in der Mittagspause, habe ich gesehen. Der Kurs zum Schweizerdeutsch scheint doch ein bisschen anstrengend zu sein. Hä?
Was? Die sind seit gestern da?
Ja.
Und Herr Fischer ist dabei und Herr Wolf. Das kann doch nicht sein.
Ich habe es gesehen, aber vielleicht...
Echt?
Ja, vielleicht war das auch nur ein Plakat, also das könnte schon sein.
Ja, also ich würde sagen, das muss ein Plakat sein oder sowas. Ich glaube nicht, dass die zwei eine Nacht lang durcharbeiten. Oder?
Ich glaube, dass sie machen, uns auf den Arm nehmen. Da haben sie sich ja einen Scherz gemacht.
Ja, das stört mich jetzt nicht so wahnsinnig aus dem Grund heraus, da ja das Ganze nachher zuerst ins Archiv, also zu uns kommt, in unsere Abteilung und erst dann abgelegt wird. Ja, und unsere Abteilung macht den Schnitt und wir können ja alles rausschneiden, was mir nicht passt. Also wir sind da rigoros. Darum sind die Folgen von Ihnen auch so kurz.
Ja gut, heute haben wir ja wieder eine Folge von Love, Death and Robots.
Ich hoffe schwer, dass die besser ist nach dem letzten. Da hatten wir ja die Augenzeugin. Da waren wir ja nicht so begeistert.
Nee, ich so viele Daumen nach unten hatte ich gar nicht. Ich habe ja nur zwei.
Ja, wollen wir sehen, ob die besser wird. Heute haben wir, wie heißt das Ding? Schutzanzüge.
Genau, im Original heißt das Suits. Ja, eigentlich ist die Handlung ja nicht kompliziert zu erzählen. Also ich denke, die versteht jeder.
Bum, bum, fertig.
Ja, also ungefähr. Es geht ja nicht am Anfang los mit Bum Bum.
Nee, am Anfang geht es ja sehr romantisch.
Ja, zuckersüß, oh mein Gott.
Die Einführungsszene fand ich wunderschön.
So zwei turtelnde Mann- und Frau-Pärchen auf einer idyllischen Farm.
Mit einem wunderschönen großen Vollmond.
Ja, und das war ja sowas von fantastisch. Das hatte etwas für sich und der Mann da mit Bart.
Ja, ein wunderschöner Mann, das darf ich ja sagen. Ja, ein richtiger Holzfäller, so mit rot kariertem Flanellhemd, so genau wie man sich ihn vorstellt.
Ja, da haben wir doch was Positives, oder?
Ja, sehen wir mal weiter, ob es da noch weiteres Positives gibt.
Naja, und dann haben wir an seiner Seite so die intelligente Frau, die alles organisiert.
Ja.
Und die ganze Informatik, dann denkt plötzlich, komm, geht die an den Steuerpult und mit Bildschirmen und Knöpfen und er war völlig irritiert, was die, das ist.
Ist Ihnen auch aufgefallen, also diese Monster-Monitore überall, also es sieht ja aus wie in einem Raumfahrtkontrollzentrum.
Genau.
Aber auf den Monitoren gab es nur drei Farben, nämlich Blau, Grün und Rot. Und das nur rein, also nicht gemischt. Also Farbmonitore kennen die noch nicht wirklich, so mit 56 Millionen Farben oder so irgendwas. Das gibt's scheinbar in der Zukunft nicht mehr.
Das ist auch völlig überflüssig, oder? Also die Frau kontrolliert dann irgendwie Löcher im Weidezaun.
Ja.
Das war so ihre Aussage. Es hat ein Loch.
Und zwar im Osten und im Westen. Weiß nicht, ob das relevant ist, aber das hat sie gesagt.
Genau. Und der Mann hat eine Teetasse in der Hand.
Mhm.
Die hat noch eine wichtige Rolle in dem Film, die Teetasse.
Ja.
Eindeutig. Eigentlich ist das die Hauptrolle, oder?
Also die Folge müsste eigentlich die Teetasse heißen.
Die immerwährende Teetasse. Auf jeden Fall schickt die Frau, Beth heißt sie, den Mann, der heißt Hank, das sind zwei von fünf Hauptfiguren, schickt sie auf Erkundung. Er geht mit der Teetasse in die Scheune, klettert da auf einen Traktor.
Auf eine Maschine, sagen wir mal. Irgendeine größere Maschine. Man hat so das Gefühl, ist irgendeine Farmermaschine, irgend sowas.
Genau. Und plötzlich sieht man, dass es ein Roboter ist. Ein Schutzanzug, also man sieht's drin. Auf jeden Fall geht er dann in die Richtung, in der das Loch im Weidezaun ist, kommt dann zu Kühen und sieht dann das Loch und das sieht aus.
Moment, bevor wir beim Loch sind, diese Kühe fand ich irgendwie noch speziell. Haben Sie die beobachtet? Also man sieht das später noch viel extremer, aber die Kühe weiden mitten in der Nacht, was schon mal komisch ist, sind so gezeichnet, dass sie viel zu fett sind, Also die könnten sich eigentlich gar nicht richtig bewegen, weil ihr Bauch eigentlich fast bis zum Boden geht und schauen derart dämlich in die Weltgeschichte, dass man das Gefühl hat, Hirn haben die keins mehr.
Dämlich, ich will sagen naiv. Hank sagt, geht mal auf die Seite so. Ein wichtiges Detail haben wir vergessen, als er mit dem Roboter Richtung Loch ging. Das war die Vogelscheuche, die im Garten stand.
Die ist ganz wichtig.
Ist ganz wichtig, oder? Der Hank sagt natürlich, ach, die ist so hässlich und so weiter. Beth sagt dann natürlich, ganz intelligent, hast du die schon versucht wegzunehmen? Er meint dann, nein, geht nicht, die ist fest, wir müssen umziehen.
Ganz am Anfang war der Dialog über die Vogelscheuche, dass er sich ja nervt über das Ding und findet, dass das kein Nachbarsgeschenk ist. Ein Nachbarsgeschenk wäre, wenn man die Kühe füttern würde.
Das Futter teilt.
Aber eine Vogelscheuche sei doch kein Nachbarsgeschenk. Mhm. Und man sieht es ja auch, es ist wirklich ein hässliches Ding.
Also protestlich, dass sich nicht mal die Raben davor fürchten.
Genau.
Aber die Aussage, die bekommt dann noch eine Wichtigkeit.
Vielleicht kann man das schon sagen, es war ein Geschenk von Jake. Weil Jake spielt hier nachher auch eine wichtige Rolle.
Und Jake ist der direkte Nachbar von Hank. Völlig das Gegenteil. Nicht so der kräftige, bärtige Holzfäller, sondern eher so ein, ja, schläft ein bisschen abwesend etc.
Der Clou ist ja, wenn er schläft, also er schnarcht wie verrückt und Hühner trampeln auf ihm herum. Die Hühner sehen total dämlich aus. Das ist der Gesichtsausdruck. Die picken so an ihm herum, wie wenn sie nicht unterscheiden können, also dass er kein Wurm wäre oder so irgendwas. Sondern
ein Futtermittel. So, kommen wir zurück zu dem Loch, oder?
Mhm. Also wo Hank momentan auf der Weide steht, er vor diesem Loch.
Und das Loch ist zuerst so farbig und dann plötzlich sieht es aus wie ein Dimensionstor.
Genau.
Und dann kommt ein spinnenartiges Monster hervor.
Ich habe mir lange überlegt, wie man dieses Monster beschreibt, weil es ist ja eigentlich keine Spinne, es hat nur vier Beine.
Aber irgendwie doch spinnenähnlich.
Ja, es hat so lange, komische, stelzenartige Beine und ein Riesenmaul mit ganz, 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 ganz vielen Zähnen.
Also so wie Haizähne, ja.
Ja, aber keine Augen. Augen braucht das dieses Wesen scheinbar nicht.
Es kommt eines aus dem Loch und Hank erledigt das mit einem Hüftgelenkeschuss. Mhm. Also er schießt aus der Hüfte beim Roboter.
Schießt dem Ding gleich den Kopf weg.
Und das liegt dann flach.
Dann sieht man wieder den Roboter von Hank mit dieser Waffe und die Waffe glüht. Und da dachte ich mir, die glüht nach einem Schuss. Ich würde sagen, das Ding taugt nicht allzu viel. Wenn man da nachher mehrere Schüsse rausschießen will, dann schmilzt das Ding doch. Nach 100 Schuss, nach 1000 Schuss von mir aus, aber nicht nach dem ersten Schuss.
Ich denke, das Glühen war eher so ein Keypoint. Der erste Schuss, der hat gesessen und das hat geglüht dann.
Wieso sitzt er, wenn der Lauf glüht? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso sollte das Treffen unterstützt werden durch ein glühender Lauf?
Nicht das Treffen unterstützt, sondern Signalisation, dass der erste Schuss gesessen hat.
Ah, das glüht nur, wenn er gesessen hat.
Genau.
Das ist Comic-Logik, aber okay, ist ja egal.
Es ist nicht alles im Comic logisch, was im realen Leben scheint.
Das haben Sie mir schon mehrfach gesagt.
Habe ich nie gesagt, aber ich kann es nicht genug sagen, Herr Lüthi. Weil Sie fallen immer wieder darauf ein, machen Vergleich zum realen Leben. Klar, eine Schweizer Armeewaffe, die glüht auch nach dem ersten Schuss, oder? Nee, doch.
Ja, keine Ahnung, ich war nie in der Schweiz mehr, das kann ich nicht beurteilen, aber als Armeegegner hoffe ich natürlich, dass sie glüht. Aber lassen wir jetzt das, sonst kommen wir ins Politische.
Auf jeden Fall bleibt das nicht bei einem Monster, sondern da kommen plötzlich mehrere.
Ja, so irgendwie 20, 30 kommen aus diesem Loch plötzlich raus. Ja.
Und die fallen dann über die Kühe her.
Und zerfetzen sie.
Zwei streiten noch einen Kuhkopf. Er fängt an, wild zu ballern, was das Zeug hergibt, oder? Sein Roboter. Mhm. Und hat dann immer noch seine Teetasse, die da vor sich dampft. Das fand ich irgendwie noch eindrücklich. Und meldet dann seiner Frau Beth, dass sie Verstärkung organisieren soll. Sie macht einen Call. Sie hat dann plötzlich ein Tablet in den Fingern.
Und ein Headset auf, also sehr modern.
Jedenfalls wurde dann die Verstärkung angefordert, also Jack.
Also Jack ist, das ist eben der Mann mit den komischen Hühnern.
Und dann kommt seine Frau, Helen, weckt ihn und er nimmt sofort den Schraubenschlüssel in den Finger und sagt, als er über den Einsatz informiert wird, dass sein Kampfroboter noch nicht fertig ist.
Und er besteht darauf, sein Carnigor hat er den Kampfroboter getauft. Das ist ja ein Kunstwerk.
Seine Frau meint da so ein bisschen lakonisch. Erstens mal sei er kein Künstler und zweitens wird das sowieso nie perfekt fertig sein. Und er fand dann doch an Leonardo da Vinci. Er versteht von Schönheit und Technik etwas.
Zu dieser Zeit sieht man das gar nicht. Erst später, wenn man diesen Roboter genauer ansieht, sieht man diese komische Schönheit. Haben Sie das beachtet später?
Ja.
Der ist ganz lustig angemalt, wie Kindergarten.
Ja. Auf jeden Fall ist Jack eher so der ängstliche Typ. Geht zwar in den Kampf, aber sagt mir, das schaffen wir nie. Also er zweifelt jedes Mal. Dann ist doch noch eine wichtige Person, so eine Alibi-Frau im Kampf.
Die verrückte Mel.
Das fand ich irgendwie noch bezeichnend, dass eine Frau, die eine Männerrolle übernimmt, als verrückt bezeichnet wird.
Und man muss dazu sagen, ich habe erst nach dem dritten Mal kapiert, dass das eine Frau sein soll. Also es ist einfach ein älterer Mensch. Wenn mir jetzt niemand gesagt hätte, hätte ich nicht geschnallt, dass das eine Frau ist. Ich hätte gedacht, dass das ja irgendwie ein komischer Mann ist, aber mehr auch nicht. Oder?
Ja, mit Lidschatten, oder?
Ja gut, aber bei dieser Zeichentechnik fällt das einem gar nicht auf. Da dachte ich einfach, ja, das ist ein bisschen komisch gezeichnet.
Jedenfalls wird sie als Verrückte dargestellt. Sie hat einen speziellen Roboter, der geht auf 4 Füßen, alle anderen auf 2. Plötzlich wird dann groß Warnung, dass im Weidezaun noch mehr Löcher entstanden sind und etwa mehr als 1000 von den Viechern auf dem Weg ins Tal sind. Und sie gehen dann zu dem Loch, wird das Dimensionstor wieder riesig und dann kommen so viele Tausende von den Hang herunter. Das Loch sieht dann aus wie in so ein Vollmond, der über den Berg aufgeht und die strömen dann aus dem Loch ins Tal hinunter und dann wird geballert, was das Zeug hält.
Dann habe ich mir die Notiz gemacht. Langweilige Schlacht.
Zuerst schießt die Mel ihre Raketen, dann ballern sie, dann geht die Munition aus. Die Bess organisiert gerade, dass alle Nachbarn in den Bunker kommen und hat ein Kind auf dem Arm, übergibt das der Helen und geht dann vor ihre Kommandozentrale und organisiert Nachschub von Munition.
Aber das mit dem Bunker, das fand ich jetzt noch witzig, weil da geht die Frau ja in den Garten, klappt eine Holzkiste auf und drückt einen Knopf. Und dann gehen im ganzen Garten so irgendwelche Öffnungen auf und riesige Schießkanonen werden so ausgefallen und ein riesiger Bunker taucht mitten im Garten aus dem Boden raus. Und das fand ich noch irgendwie witzig, diese Idee.
Ja, und auf dem Dach des Bunkers saßen 2 Hühner.
Ja, genau.
Mit dämlichem Gesichtsausdruck.
Genau, wie immer.
Ja, aber die Holzkiste, das war der Briefkasten.
Das war der Briefkasten, ja, das kann sein, ja, das habe ich gar nicht so genau angeschaut. Ja.
Jedenfalls, Jack geht dann zu der Munitionskiste, lädt die Munition auf und Hank, der Holzfäller, sagt, Jack, hau ab, rette dich, wir halten hier die Stellung.
Hero.
So ein Hero, ja, der Holzfäller mit seiner Axt. Ich schaffe jeden Baum.
Genau.
Jack überwindet seine Angst, lädt und kommt dann zurück. Er macht eigentlich den Weg frei, dass die anderen auch Munition laden können. Und dann wird weitergeballert. Jack wird dann eingekesselt und die Monster bringen das seinen Roboter zu Fall. Natürlich kommt Hank und sagt, Jack, halte durch! Wir kommen, wir retten dich! Und dann stirbt, ein Gott, so tragisch, Jack einen heldenhaften Tod.
Er sprengt sich selbst in die Luft.
Lässt seinen atombetriebenen Reaktor detonieren.
Ein riesen Atompilz taucht auf.
Und niemand wird verstrahlt. Das ist noch positiv.
Das gibt's nicht mehr in der Zukunft.
Nein, nein. Es sieht zwar die Waffe, ja, aber keine Abfallprodukte mehr von dem Ganzen. Auf jeden Fall wechselt dann die Szene wieder. Die Beth ist natürlich auch heldenhaft und schickt dann Helen in den Bunker, versucht dann irgendwie noch den anderen beizustehen bis zum Letzten. Und dann taucht plötzlich so ein Monster bei ihr in der Kommandozentrale auf und dann wird das Ding plötzlich erschossen. Mhm. Fällt von der Wand auf den Boden tot.
Durch ihre automatischen Waffen, die sie eben im Garten hochgefahren hat.
Nee.
Sondern?
Das war Helen, die mit dem Gewehr kam.
Genau.
Weil sie hat erfahren, dass sich Jack geopfert hat, aber Hank noch lebt und sie sagt, ich räche Jacks Tod. Hm. Gut, ich kann es nicht so weiblich sagen. Auf jeden Fall ballert sie da in der Gegend herum und erschießt die Dinge. Ja, dann kommt eine ganz wichtige Szene. Es erscheint nochmal so ein Viech aus dem Loch.
Aber
ein riesiges.
Ein gigantisches. Also genau gleich wie die anderen, einfach 100-mal größer.
Die Königin geht dann so Richtung Farm. Mel und Hank, die trauen gar nicht lange über den Jacks Tod. Ja, heldenhaft hat er sich geopfert. Gehen dann zurück zur Farm und versuchen das Ding zu eliminieren. Das ist natürlich nicht so leicht klein zu kriegen wie das Fußvolk und der Königin. Die widersteht da ganz und kommt immer näher und gefährlicher zur Farm. Und dann geht Bess und drückt wieder einen Knopf und dann sieht man so einen phallusförmigen Zylinder, der sich oben öffnet. Hank sagt, was ist denn das? Ach, das war eine Überraschung zum Hochzeitstag, meinte sie. Und hat auf das Ding geschossen, auch ohne Effekt. Dann hat Hank sich dann eingeklinkt und jetzt kommt die Vogelscheuche wieder ins Spiel, die da so fest verankert war, hat sich eingeklinkt und das Viech fixiert. Und hat gesagt, ich öffne den Mund und schieße in den Schlund.
Ich bin fasziniert, wie Sie das erzählen, weil jetzt kommen mir die Bilder wieder dazu. Ja, eben, das Problem war ja nachher, dass sie auf ihrem Monitor nur umrissartig dieses Monster sieht und den Roboter ihres Mannes.
Ja.
Die Schwierigkeit, die sie hat, ist jetzt eben, das Maul zu treffen des Monsters, ohne den Mann zu treffen. Und in irgendwie einem Moment findet sie jetzt und drückt ab, dann geht diese Rakete los und geht in diesen Schlund und das Monster fliegt durch die Gegend, als das Ding explodiert.
Das Ding explodiert und dann schaut sie mit großen Augen auf die riesige Wolke, die da entstanden ist und den Teebecher, der aus der Wolke kullert.
Was ich in dieser Szene auch noch komisch fand, ist, also sie hat ja da Schwierigkeiten, den richtigen Moment zu finden, um abzudrücken. Drückt dann irgendwann ab und dann sieht man aber noch, wie dieser Roboter, also ihr Mann, mit dem Monster weiterkämpft. Und trotzdem trifft die Rakete das Maul perfekt. Das muss irgendwie eine ferngesteuerte Irgendwas-Ding sein, weil das Ding war ja schon auf dem Flug.
Ja, das hat optisch den Schlund erfasst und genau dahin muss ich, egal.
Aha. Bin ich noch gespannt, wie das gehen soll, also, aber ja, okay, gut.
Ist komisch.
Gut, und dann ist es ja eigentlich auch schon fertig, weil dann wird es endlich Tag.
Genau, das hat alles in der Nacht stattgefunden. Sie sitzen da vor der Farm. Die Mel streckt so den Arm nach hinten, bekommt ein Bier und sie hat immer noch die Zigarre im Mund. Dann sagt Bess zu Hank, komm, geh mal zu Helen und red mit ihr. Und er so neben ihr hat sein Bestes gegeben. Das ist, hilft bei der Trauer, so etwas zu sagen.
Mhm. Aber bevor noch fand ich auch so eine witzige Szene, die habe ich kurz mal durchgeschaut. Als Hank auf die Veranda kam und eben auch mit einem Bier in der Hand sagte so, jetzt ein Bier. Und trinkt so an diesem Bier. Mit dieser Stimme, vor allem in der deutschen Synchronstimme, die so eine richtige männliche, tiefe, schöne Stimme ist. Ich habe mir immer vorgestellt, jetzt dreht er sich zur Kamera und zeigt das Bier und findet Budweiser. Das Bier. Das hätte so ganz genau zusammengepasst, so eine Bierwerbung, dieser Mann, dieser riesige Mensch und so, nach getaner Arbeit ein Bier. Wäre eine perfekte Bierwerbung gewesen.
Ja, wäre perfekt gewesen, aber ich glaube, Budweiser hat hier kein Geld gesponsert.
Glaube ich auch nicht, sonst hätte er es wahrscheinlich getan. Liebe Bierproduzenten, da habt ihr was verpasst.
Und dann kommt noch der Abspann von einer Farm und dann sitzen sie alle da auf einem beim Holztisch auf der Bank und die einen stehen daneben und dann gucken die Vogelscheuche an. Ja, also hässlich ist er immer noch, aber ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Und dann ist er doch ein tolles Nachbarschaftsgeschenk. Mhm. Weil die hat natürlich im Kampf gegen die Königin natürlich wesentlich mitgeholfen, dass sie fixieren konnte.
Ja, einfach weil sie stabil ist. Das ist ja das Einzige, was sie getan hat an und für sich.
Stabil zu sein.
Ja.
Und dann ist eigentlich das fertig, aber da kommt noch was Wichtiges als Abspann. Die Kamera blendet so weg von der Farm. Dann sieht man plötzlich eine Kuppel mit ganz vielen von den Monstern auf der Kuppel.
Also die ganze Farm ist unter einer riesigen Kuppel.
Genau.
Die Monster kriechen so über diese Glaskuppel und versuchen da irgendwie in diese Glaskuppel reinzukommen.
Dann zoomt die Kamera weiter hinaus. Man sieht dann einen Planeten und dann weitere Kuppeln.
So Sphären auf dem ganzen Planeten verteilt.
Dann ist es wirklich fertig.
Ja, also der ganze Planet wird umgeben mit Ringen, so wie Saturn. Mhm. So dass es wirklich auch fremdartig aussieht.
Am Schluss ist mir noch ein Satz in den Sinn gekommen von Hank. Gesagt, ja, kannst künden, werde Farmer. Und niemand hat ihm gesagt, dass solche Viecher da sind.
Ja, das hat er gesagt.
Herr Lüthi, Sie waren zu sehr abgelenkt vom karierten Hemd.
Ja, vor allem das karierte Hemd hat es mir angetan. Oder der Mandarine wahrscheinlich eher. Aber lassen wir das. Das war's.
Ja. Das ist natürlich gedehnt. Wir haben einzelne Szenen natürlich zelebriert.
Unsere Erzählung ging doppelt so lang als das Original. Yes.
Auf jeden Fall sieht man dann mit der Fakten zur Folge, dass eigentlich gar nicht so viele berühmte Leute dabei waren.
Nee, eigentlich nicht. Zwei sind mir speziell aufgefallen. Das eine ist, Hank wurde im Original von Neil Kaplan gesprochen. Mhm. Nichts Außergewöhnliches. Allerdings die deutsche Stimme von Hank ist Matthias Klages. Das ist auch eine Stimme, die mir extrem bekannt vorkam. Mhm. Weil die hat man sehr, sehr oft gehört. Und wenn ich so sehe, was der alles gemacht hat, das ist ja 2609 Sprachrollen hat der schon gemacht. In diversen Videospielen und Filmen synchronisiert Chicago Hope.
Und auch Werbung, ne?
Werbung sehr viel, Lego DC. Ja, und wenn man die Stimme hört, ist es auch klar. Das ist so eine männlichen Hero vorstellt, so. Mhm. Muskulös und so weiter. Das ist die Stimme, die dazu passt.
Auf jeden Fall.
Leider habe ich kein Bild von diesem Menschen aufgetrieben. Hätte mich noch interessiert, wie der wirklich aussieht. Weil wir haben schon bei diversen Synchronstimmen dann gesehen, dass die Stimme mit dem Aussehen gar nichts zu tun hat. Mhm. Darum hätte mich das interessiert, aber habe kein Bild gefunden.
Und was war denn das Zweite, was Ihnen aufgefallen ist?
Die verrückte Mel. Dort war die Originalsprecherin Judy Rush. Judy Rush ist eigentlich eine Stimme, die eigentlich auch sehr bekannt ist, unter anderem, und das hat mich fasziniert, die war nämlich die Stimme vom Home Improvement von der Frau.
Okay.
Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Stimme, auch im Englischen. Ich weiß nicht, ob Sie Home Improvement auch mal im Original gehört haben.
Nee.
So eine sehr angenehme Stimme. Ich habe dann ein paar Mal hin und her geschaut zwischen diesen beiden, weil ich im ersten Moment dachte, das ist gar nicht die gleiche Stimme. Doch, es ist die gleiche Stimme, einfach ganz anders gespielt und fand, wow, also das muss wirklich eine extrem gute Sprecherin sein. Das hat mich sehr beeindruckt.
Was mir aufgefallen ist vom Drehbuchautor, eines ganz der wichtigsten Fakten ist, dass er in Schweden Produktionsassistent war und wegen Gewerkschaftsproblemen zurück in die USA kam.
Haben wir das nicht schon mal gehört? Weil Philipp Gallat, oder wie auch immer, wir haben immer noch nicht rausgefunden, wie man das richtig spricht, war ja auch im ersten Teil, den wir besprochen haben bei Sony, war er auch der Drehbuchautor. Und dort haben wir uns schon darüber gewundert, was um Himmels Willen ist in Schweden passiert, dass jemand rausgeschmissen wird wegen gewerkschaftlichen Dingen. Hat Schweden so extreme Gewerkschaftsgesetze oder sonst irgendwas? Also, weil ich das eben auch noch nie gelesen habe, der hatte Gewerkschaftsprobleme und darum wurde seine Filmkarriere beendet.
Ja, das ist wirklich eigenartig. Aber das ist mir auch wieder aufgefallen und das wird wahrscheinlich, da er noch weitere Folgen hat, natürlich wie ein Running Gag, zieht sich das durch.
Also Sie meinen, die schwedischen Gewerkschaftsprobleme ziehen sich durch diese Serie?
Genau, genau. Das kann durchaus scheinen. Oder?
In Schweden wird Love, Death and Robots kein Erfolg sein.
Nein, genau, weil sie ihn nach wie vor boykottieren.
Also wenn irgendwer aus Schweden kommt, wären wir für sachdienliche Hinweise dankbar.
Ja, genau. Die drei Symbole, die sich jeweils vor der Folge drehen, wie ein Spielautomat, ich habe speziell darauf geachtet, sie stimmen schon noch mit dem Film zusammen, also zumindest in dieser Folge, weil die drei Symbole waren eine Tasse, eine Scheune und eine Kuh.
Ha, jetzt muss ich diese Folge nochmal anschauen.
Die nur den Anfang. Weil Sie sind ja letztendlich ja zu einer anderen Meinung gekommen als ich.
Zu diesem Rätsel habe ich noch gar keine Meinung.
Nein, ich meine zu der Folge.
Haben wir da unterschiedliche Meinungen? Das heißt, Sie finden sie gut.
Je länger, dass ich sie gesehen habe, desto feiner finde ich sie gezeichnet und mit Details gespickt. Aber ich erkläre mich dann. Ich wollte zuerst von Ihnen wissen, wie Sie dazu stehen.
Ich finde diese Folge eine Katastrophe, weil es ist so amerikanisches Klischee von A bis Z. So diese Hero-Geschichte von diesen Rednecks irgendwo, die da dargestellt werden, klischeehaft und dann einfach irgendein Kampf von irgendwelchen Außerirdischen. Was soll mir das sagen? Dass amerikanische Tiere dämlich sind, weil sie so dargestellt werden, und amerikanische Rednecks entweder Heroes sind oder auch bescheuert.
Bescheuerte Heroes.
Oder bescheuerte Heroes. Was soll ich mit dem? Ich fand das, Entschuldigung, absoluter Zeitverlust.
Nach dem ersten Mal durchsehen hatte ich genau das gleiche Gefühl. Interessanterweise. Also da kann ich Ihnen folgen. Also ich dachte auch, oh mein Gott, Starship Troopers in Comicform, oder?
Nee, also das finde ich beleidigend für Star Trek Troopers, ich kann es nicht sagen.
Starship Troopers.
War schlimm, aber so schlimm wie diese Serie war es nicht. Also so schlimm wie diese Folge, nicht die Serie.
Mhm. Ich habe das Ding etwas 10-mal geguckt, oder? Und mir fielen dann immer wieder kleine Details auf, die ich dann irgendwie spannend fand. Die Produzenten haben da mit verschiedenen Sachen gespielt. Also es ging da nicht um die Glorifizierung von Heroes, die da heldenhaft im Kampf und nur US-Bürger und Heroes können da kämpfen, sonst niemand auf der ganzen Welt.
Sondern
es ging wirklich darum, uns ein bisschen auch in die Irre zu führen. Also wir hatten wirklich das klischeehafte Farmerleben, das Sweet Home, bis hin, dass man irgendwie am Schluss dann den Planeten gesehen hat mit den Kuppeln. Und ich mich dann fragte, wer ist jetzt hier ein Invasor?
Mhm.
Sind es die Monster oder sind das die Menschen, die auf den Planeten gekommen und sich da siedeln wollen?
Mhm.
Das fand ich noch was Spezielles. Es lässt uns mit einer Frage offen, ja, wer ist denn jetzt die Gefährlichen? Wahrscheinlich haben die Menschen dort denen den Lebensraum genommen oder etwas angeboten, das die dann gar nicht hatten oder was auch immer. Also sie kokettieren dann etwas mit dem Ganzen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, die Rollenbilder. Die Männer, das sind die Macher. Und die Frau, wenn sie dann auch mitmacht, die verrückte Mel wird als verrückte Mel bezeichnet und auch dementsprechend gezeichnet. Aber die intelligenten Figuren sind dann die Frauen im Hintergrund. Sie organisieren alles, sie haben alles im Griff, sie unterstützen die Männer und so weiter. Und interessant war auch der Fakt, dass die Frauen von Anfang an die Männer beim Namen genannt haben. während die Männer ihre Frauen mit Schatz. Dann Jack gesagt, Frau, das ist ein Kunstwerk. Also erst nach einiger Zeit die Namen gefallen sind. Also das war auch so etwas Spezielles.
Zum ersten Argument, wo Sie sagen, so wegen Invasion von außen und wer ist jetzt Invasor, da gebe ich Ihnen recht, das ist der Abschlussgag an und für sich des Ganzen. Ich war schon in Texas, einer Großfarm, und ja, ich war erstaunt darüber, wie technologisiert die jetzt schon sind. Also da war es schon vor einigen Jahren normal, dass man mit Drohnen die ganzen Felder abfotografierte, um die richtige, ja, wie man eben das Ganze spritzen muss und so weiter und so fort, gemacht wird. Also hochtechnologisiert das Ganze. Die Kühe wurden automatisch gemolken durch so Roboter. Darum finde ich, das ist nicht so etwas Außergewöhnliches. Also Großfarmer können gar nicht anders als hochtechnisiert sein, um das rentabel überhaupt irgendwie machen zu können. Darum fand ich das gar nicht so außergewöhnlich, wie da erzählt wird. Das sind auch Frauen, die irgendwo, ja, gestandene Frauen, eine Bäuerin muss anpacken können. Darum ist mir das gar nicht aufgefallen an und für sich, dass da hier irgendwelche Klischees bedient werden. Außer eben dieses amerikanische Klischee, wir sind die Besten, die Schönsten und so irgendwas. Und sich natürlich einen Feuchten darum kümmern, ob sie jetzt die Invasoren sind oder eben umgekehrt oder sonst was, oder? Also das ist so das amerikanische Großkotz. Und genau das verdeutlicht mir das. Und ich finde es nicht überzeichnet oder sonst irgendwas, sondern für mich, ja, genau so sind Amis. Also Entschuldigung gegen alle Amerikaner, die ich jetzt beleidigt habe, aber sorry, so empfinde ich euch.
Also mindestens die Hälfte, die ja gut und nicht politisch werden. Dennoch habe ich das Gefühl gehabt, also beim mehrmals gucken, das ist so wie noch ein Schmunzeln im Hintergrund, so irgendwie so ein, nehmt das nicht zu ernst.
Das habe ich nie empfunden, dass das irgendwie rüberkam.
Mit der Hauptrolle Teetasse zum Beispiel. Das hat das irgendwie so ein bisschen so die Spitze gebrochen.
Das kam mir eben auch so werbeartig rüber, wie er in diesem Roboter sitzt und genüsslich an seiner Teetasse schlürft. Ja. Mir kam wieder so, jetzt haben sie einfach rausgeschnitten, dass er findet, Lindenblüten, der Tee der Männer oder irgend sowas. Einfach das haben sie rausgeschnitten und sonst war eigentlich alles drin.
Ich denke, das ist ein bisschen gewollt. Die Figuren ähneln auch einem Computerspiel. Also sie sind wirklich ganz bewusst so gezeichnet. Es gibt auch Computerspiele in der Art. Ich denke, sie haben das konsequent umgesetzt.
Ja, sie sind eben gezeichnet. Also wir haben in den letzten Folgen, also bei Sonny's Monster, dort waren ja Zeichenart, war so turborealistisch.
Ja.
Und im Gegensatz hier, das ist nicht turborealistisch. Das sind so überzeichnete, also man sieht sofort, das ist ein Comic. Also so, wie man sie eben kennt.
Genau, und das ist ja auch schön, oder?
Ja, ja, also sympathisch gezeichnet, absolut. Wenn das Ganze noch eine gute Story hätte, wäre es echt noch sympathisch.
Ich bin voll bei Ihnen, Herr Lüthi. Die Story, das gibt bei mir einfach, dass es keinen Daumen hoch gibt, oder? Die Story, die hält nicht das.
Ist flach.
Sie ist flach, aber gewisse Sachen haben mich fasziniert, haben mich doch irgendwie schmunzeln lassen.
Also sie ist liebevoll gezeichnet, das muss man sagen.
Absolut, ja. Eine Karikatur von den Menschen. Mhm, ja. Ja, und zum Schluss, ich habe versucht, einen Comic zu finden zu dem Film. Nein.
Das ist aber jetzt keine Kaufempfehlung, sondern eine Kaufwarnung, oder was?
Nee, so wenn ich das alles durchgeguckt habe, habe ich gefunden, der Film lehnt sich nicht an Comics an, sondern an Filme.
Ah ja?
Mir ist da in den Sinn gekommen, Kampf gegen die spinnenartigen Insekten. Mhm. Für mich trieft der von Gewaltverherrlichung und wir sind die Besten und weiß Gott was alles.
So dieses Hero-Ding.
Ja, das Hero-Ding oder mit ein bisschen Klischee, ein bisschen Liebe garniert. Dann ist natürlich ganz klar Pacific Rim, das ist ja, kennen Sie den?
Ja, ja.
Die Roboter gegen die invasive außerirdischen Monster im Meer. Dann so die Roboterart, die Transformers, aus dem wir dann in den Sinn gekommen, Kampf gegen das Böse, oder? Dort gibt es Comics, aber die sind alle nicht gut gemacht, weil das eine riesen Merchandising-Sache war. Und dann mit einem Augenzwinkern Man in Black, die Jagd auf die riesen Kakerlake, oder?
Hat was.
Hat was, oder? Und das waren so die vier Filme, die mir in den Sinn gekommen sind. Comic kann ich leider heute nicht bieten.
Ist das jetzt eine Auszeichnung, dass er eben einzigartig ist, oder ist das eher eine Abwertung, dass Sie keinen anderen Comic gefunden haben?
Es bleibt beim Neutralen, denke ich. Natürlich gibt es Comics wie Star Wars, der vom Film und alles und so weiter, aber das sind für mich nicht, das sind nur adaptierte Comics von Filmen. Hm. Von dem her ist nicht einzigartig, er ist sehr schön gezeichnet, aber es gibt so von der Handlung her und so, habe ich keine ähnliche Comics in meinem Bundus nicht gefunden.
Okay.
Aber vielleicht einer unserer Hörer oder Hörerinnen, vielleicht haben die was, was sie noch empfehlen könnten dazu.
Also etwas in diesem Stil, einfach in gut, suchen wir.
Ja, so etwas. Darf auch durchaus ein nicht-amerikanischer, also muss nicht von Marvel sein oder so, darf durchaus ein belgischer oder französischer Comic sein.
Ich sage jetzt lieber nichts dazu. Also, was ist unsere Abschlussbewertung zum Ganzen?
Bei mir gibt es einfach eine neutrale Bewertung, weder Daumen hoch noch runter.
Also so mittel.
So mittel.
Also mein Finger geht ganz klar nach unten. Ich finde das verlorene Zeit und ich würde jedem empfehlen, diese Folge nicht anzusehen. Dementsprechend wird diese Folge zertifiziert.
Genau, da sind wir uns ja für einmal nicht einig.
Nicht ganz, aber Tendenz haben wir ganz klar runter und darum ist es klar.
Weg damit.
Weg damit.
Gut. Besten Dank, Herr Lüthi, dass Sie da sich weiterhin in das Thema Comic vertiefen.
Das macht Spaß und ich habe das Ganze noch nicht abgebrochen, weil ich weiß,
was noch kommt.
Es gibt ein paar Folgen, die ich wirklich spitze finde.
Ja, was danach kommt.
Da kommt noch viel Gutes.
Was der Vorteil ist, für die Folgen, die nicht gut sind, die kann man so wunderschön bashen.
Gut.
Okay. Besten Dank.
Danke auch. Noch einen weiteren schönen Tag.
Ja, danke.